Nur noch 9 Monate und 17 Tage, dann sind die 500 Jahre voll, seitdem die 95 Thesen in Wittenburg an die Schlosskirche von Luther drangehämmert wurden. Also wenn ihr nachher was malen wollt, ihr habt ja diese schönen Bilder hier. Boah, die sind schon fast alle ausgemalt. Dann könnt ihr ja noch auf die Rückseite, wenn ihr Platz habt, wenn ihr schon so weit seid, die anderen Sachen jetzt draufmalen, die noch kommen werden. Weil es geht heute und die nächsten 5 Male, an denen ich hier predige, oder 4 Male, die Daten habe ich ausgehangen, um die Reformation. Wir haben jetzt eine Predigtreihe vor uns mit dem Titel Luthers Reformation der Gemeinde im Jahre 2017. Ne? 500 Jahre, wir können uns ja gerne erinnern, oder wir versuchen sie nachzuerleben. Oder uns auf das zu besinnen, was er wollte und merken vielleicht, hey, das hat auch noch etwas mit uns heute zu tun. Das erste Thema dieser Predigtreihe heißt allein die Schrift, das Fundament der Gemeinde. Oder wie Luther sagen würde und was auch viel weiter bekannt ist, sola scriptura. Das hat man schon mal bei euch sogar in der Schule gehört, oder? Sola scriptura, zumindest hier in den oberen Stufen, die Älteren, nicht immer die Älteren nicken. Dann kommt das erst in der Oberstufe. Kommt das so spät? Schon eher, ne? Kommt schon eher. Sola Scriptura, so ein lateinisches Wort. Und damals hat niemand von den Bürgern, von den Menschen, die zur Kirche kamen, die Bibel gecheckt, weil sie auf Latein war. Der ganze Gottesdienst war auf Latein, also nicht mal auf Hebräisch oder Griechisch, sondern in der Sprache des Vatikans. Das Lateinische, das Italienische ist dem nicht sehr, hat da Wurzeln, aber sie reden dort nicht Italienisch, sondern eben Latein. Das ist eben ein kleiner, feiner Unterschied und alle, die das nachher in der Schule lernen müssen, viel Spaß. Ne? Französisch, Spanisch, was lernen wir noch, so Russisch. Ist ein Witz dagegen. Latein, da versteht man die Welt nicht mehr oder den Lehrer oder die Lehrerin. Aber viel Spaß, Augen zu und durch, wenn du Medizinerin werden möchtest. Wo braucht man das noch? Apothekerin, Pastor in der Freikirche, kommst du mit dem Latinum drumherum, du brauchst so ein kleines Ding, ja, das heißt nicht mehr kleines Latinum, sondern Latein für Anfänger oder sowas und machst dann aber eine Bauchlandung im Griechischen, weil dann brauchst du das Lateinische dann doch wieder oder das kann dir zumindest helfen. Luther, allein die Schrift, das Fundament der Gemeinde. Luther war 21 Jahre alt, als diese ganz bekannte Geschichte passiert ist, wo er 100 Kilometer von dem Ort, jetzt muss ich nachgucken, dieser Ort, nicht Erfurt, sondern von dem er da hingehen wollte, Mansfeld, wo er gelebt hat. Von Mansfeld wollte er nach Erfurt. 100 Kilometer Fußmarsch. Am dritten Tag war er nur noch 2 Stunden von seinem Ziel entfernt. So voll die Felder vor ihm und plötzlich sieht er eine riesen Wolkenwand auf sich zurasen. Es wird immer schwärzer. Erst wird es ganz still. Das Getreide bewegt sich nicht mehr, die Bäume bewegen sich nicht mehr. Und plötzlich kommt ein Sturm. Erst der Sturm, dann Regen und dann seht ihr Blitze. Der Donner ja später, ne? Erst ne? Kennt ihr? Und irgendwann war das so, dass es nicht mehr gemacht hat, sondern direkt. Und dann, er versuchte Unterschlupf zu suchen, er ist doof auf dem Feld. Ne? Wenn ihr seid ja Pfadfinder, Feld, Wald, was lernt man als erstes, wo soll man Unterschlupf suchen? Unter einer großen Eiche. Ne? Direkt am Baum, oder? Weil ist ja sicher, wird man nicht nass und so. Dumme Idee? Ja, nicht gut. Was für ein Punkt? Den höchsten Punkt. Sehr, sehr gut. Und dann die Hand hochhalten. Mit einer Stecknadel oder sowas. Am besten irgendwas, eure Schaufel oder Messer, was ihr so dabei habt, ne? Hochhalten, irgendwas Elektrisches. Metallisches, oder? Also auf dem freien Feld, höchster Punkt, Metallisches, hochhalten. Das ist jetzt echt der höchste Punkt, der sicherste? Jetzt nehme ich das hier nochmal auf. Das ist hier gleich eine Gefährtenprüfung. Da hat man jemand anderes hier. Weil, Also sollte man eher da drunter sein, wenn der Blitz oben einschlägt. Ne? Also irgendwie ein freies Ziel da. Flach hinlegen. Alles auseinander. Das ist klug. Das ist sehr klug. Ja, und Luther hat genau das versucht. Ja, also Luther hat genau das versucht. Er hat versucht, Unterschlupf zu finden. Also das erste, so ein Haus, so ein, wie heißt der Käfig? Boah, jetzt kommt. Wie heißt der Käfig, wenn du im Auto sitzt und Gummireifen sind oder gehst ins Haus? Hier, der Kleine da. Puma-Käfig. Der hat auch so einen Ableiter. Sehr gut. Wer hat sich hier noch gemeldet? Nee, du warst schon. Hier jemand, der noch nicht war. Du warst noch nicht. Ja. Paramäischer Käfig. Ist richtig, ne? Paramäischer Käfig. Psst, jetzt korrigiert ihn doch jetzt nicht hier so. Ist fast richtig. Ja, Lehrer könnte sagen jetzt, also du bist zum Glück nicht in der Schule, ihr alle nicht. Aber was besser ist, ihr seid zum Glück nicht auf dem Feld wie Luther. Ne? Weil dann der Sturm kam, das Gedonner kam, der Blitz kam und plötzlich schlug der direkt neben ihm ein. Direkt neben ihm. Und er in dem Augenblick hat gerufen, Sankt Anna, hilf, ich werde Mönch. Sankt Anna, ne, das war so eine Schützerin im Unwetter. Da gibt es noch andere, da gibt es mehrere, aber er hatte sie, das war seine Lieblingsheilige. Da gab es ganz viele Heilige, die sie damals angebeten haben. Und er hat gesagt, ey, ich werde Mönch und hat sich mit 21 Jahren entschlossen, Theologie zu studieren, beziehungsweise ins Kloster zu gehen und dort die Bibel zu lernen. Man könnte jetzt ja meinen, dass Luther innerhalb diesen kurzen Augenblickes sich dazu entschlossen hat, diese Entscheidung zu treffen. Das stimmt nicht ganz. Wenn man tiefer in die Biografie geht, dann weiß man, dass er schon während seines Studiums, und er hat schon länger studiert, 4 Jahre hat er zu dem Zeitpunkt schon studiert gehabt, das ging alles ein bisschen eher los, da hat er schon immer wieder mit dem Gedanken gespielt. Und es ist in ihm gewachsen, dass er gesagt hat, ah, ich möchte die Schrift verstehen. Weil immer, wenn ich in den Gottesdienst gehe, verstehe ich kein Wort. Und ich will sie lernen. Ich will Latein lernen. Und ich will es verstehen. Und dann kam dieser Augenblick mit dem Blitz und er hat gesagt, okay, jetzt mache ich die Entscheidung fest und er stürmt zu seinem Wort. Seine Familie fand das nicht so ganz so intelligent, diese Entscheidung, da ins Kloster zu gehen, allen irdischen Dingen abzusagen und plötzlich voll verschlossen, und das war er da in der ersten Zeit wirklich, fast allein zu sein, bis auf seine Mitbrüder. Seine Vorstellung war übrigens, dass Gott überhaupt nicht lieb ist. Ja, Gott ist böse, er bestraft dich und du musst ihn gnädig stimmen. Ja, du musst irgendwas machen, damit er bloß ruhig wird. Also dich selbst schlagen zum Beispiel und sagen, guck mal, was für ein schlechter Mensch ich bin. Das hat er dauernd gemacht. Irgendwie muss ich den jetzt ruhig kriegen. Und ich habe mich geschlagen und ich werde Geld geben, damit ich einen Ablass bekomme. Und ich gebe Geld und wenn ich diesen Zettel habe, dann komme ich in den Himmel. Das war seine Vorstellung. Und dann ist er in diesem Kloster, lernt Latein und versteht zum ersten Mal, was hier steht. Und er liest das Buch, die Bibel, das Alte Testament, das Neue Testament. Und plötzlich merkt er, dieser Gott ist ein gnädiger Gott. Und gnädig hieß für ihn damals, dass es nicht viel braucht, um Gnade zu erleben. Aber er hat schon gesagt, es braucht etwas. Das fällt nicht einfach so vom Himmel. Es braucht Sündenerkenntnis und Sündenbekenntnis. Auf Deutsch, Sündenerkenntnis heißt stehen bleiben. Hey, ja, ich bin nicht der Beste. Und Sündenbekenntnis heißt umkehren. Und er nannte das dann Bekehrung. Hat er übrigens auch das Wort im Deutschen bestimmt. Bekehrung. Erkenntnis, hey, ich bin kein guter Mensch. Bekehrung hin zu Gott. Das waren so seine ersten Erkenntnisse, die er hatte, wo er gemerkt hat, hey, hier ist irgendwas nicht richtig, wie ich es gelernt habe. Meine Lehrer, meine Priester, die Kirche hat mir die ganze Zeit etwas Falsches beigebracht. Wisst ihr, wie er sich gefühlt haben muss? Hey, der bringt mir etwas Falsches bei. Das ist eigentlich ganz anders. Und dann hat er in seiner ersten Pfarramtsstelle in Wittenberg so einige Sachen zusammengefasst, die ganzen Erkenntnisse, die er dann im Laufe der Zeit gesammelt hat, und hat gesagt, ich muss jetzt die Kirche verändern, reformieren. Der wollte keine zweite Kirche. Der wollte die eigene Kirche verändern. Und hat dann 95 Thesen aufgeschrieben, wo er meinte, hey, das müssen wir ändern. Also einen ganzen Katalog an Reformen. Meistens, wenn man das macht in der Politik, Reform, wird man das nächste Mal nicht wiedergewählt. Dann wird man abgestraft, weil Veränderungen für Menschen nicht gut sind. Die Kirche mochte das auch nicht und auch die Menschen nicht. Die meisten Menschen waren dagegen. Also heute würde man ja sagen, er hatte sofort voll die Mitläufer und voll viele waren dafür. Das stimmt nicht so ganz. Prozentual war das eine kleine Gruppe am Anfang. Die wurde nachher zwar größer, aber auch nur aufgrund der Lobbygruppen. Ja, weil dann ein Fürst gesagt hat, ey, dich schütze ich. Und dann hat ein zweiter Fürst gesagt, ey, das finde ich auch gut. Und wenn ein Fürst entschieden hat, das war sowas wie ein Ministerpräsident, hey, mein Bundesland ist jetzt evangelisch, da mussten alle evangelisch werden. Da durftet ihr nicht sagen, ja, ich möchte aber katholisch bleiben. Dann wurden alle evangelisch. Auf einen Schlag. Der Fürst hat entschieden und alle wurden das. Und so waren die ersten, die ihm quasi mitfolgten, zwar eine kleine Gruppe, die dann während der Reformation richtig groß wurde von der Zahl. Und wir sehen heute, dass wir einige Parallelen haben, dass das Christentum heute eigentlich gar nicht mehr so die Kultur prägt und die Bevölkerung widerspiegelt, wie wir das immer so behaupten. Wir sind ein christliches Abendland. Die Kultur ist christlich. Ich bringe euch mal ein paar Zahlen. Ja, das mag ja vielleicht so gewesen sein. 1987, ich habe mal eine Zahl genommen, die ich nur gefunden habe, 89 wollte ich gerne, gab es nicht, direkt vor dem Mauerfall und vor der Wiedervereinigung, hatte, also 87 Westdeutschland, gab es 42,9% Katholiken und 41,6% Protestanten. Das heißt, über 80% der Bevölkerung waren christlich. 1990, nach der Wiedervereinigung, gab es 35,4% Katholiken und 36,9% Katholiken, Protestanten, danke sehr, also ein Tick mehr Protestanten plötzlich. Interessant, ne? Weil der ehemalige Osten hauptsächlich protestantisch war. Wittenberg liegt immer noch, in welchem Bundesland? Deutschland. Mallorca. In welchem Bundesland? Sachsen-Anhalt, wer hat das gesagt? Der Große hat verraten. Sachsen-Anhalt. Also in eins der neuen Bundesländer. Und trotzdem hat es das SED-Regime geschafft, innerhalb weniger Jahrzehnte die Religiosität so doll zu minimieren, dass der gesamtprozentuale Anteil ja nur noch plötzlich bei um die 70% lag. Jetzt kommen wir ins Jahr 2015. Zahlen von 2016 gibt es leider noch nicht. Die werden jetzt gerade erstellt. 2015, 15 Jahre später, gibt es 34% Konfessionslose. Die größte Gruppe in Deutschland. 28,9% katholisch, 27,1% Protestanten. Zusammen also knapp über 55%. 5,5% sind dem Islam angehörig. Es wird damit gerechnet, dass wir 2030 über 50% Konfessionslose haben und knapp 20, 25% Christen. Man merkt es schon jetzt an den Gesetzen, die sich ändern, die Kultur, die sich ändert, dass das Christentum damals durch die Kultur, durch die Gesellschaft geschützt wurde, die Werte wurden durch die Politik gestärkt. Und das alles hört jetzt gerade auf. Und es wird noch mehr aufhören. Aber nein, es ist nicht der Islam, der diese Gesellschaft prägt. Es sind die Menschen, die an alles Mögliche glauben. Diese Situation haben wir, und wir haben die Situation, dass Luther damals ähnlich viele Menschen getroffen hat, die eigentlich an wenig geglaubt haben. Ja, sie waren vom Namen alles Katholiken, aber sie hatten Angst wie er. Angst davor, dass die Hölle auf dich wartet. Die Kirche ist sehr dominant gewesen und hat nicht alles gestattet. Und man lebte eher in Angst. Das Mittelalter war ziemlich düster. Und dann kommt er und verändert die Kirche. Und 500 Jahre später fragen wir uns, hey, was ist der Kern der Reformation? Was hat denn da die Welle gebracht? Was war denn das, was die Menschen verändert hat? Dass da Menschen plötzlich wirklich aufgestanden sind und unter den Leuten, die evangelisch werden mussten, weil der Fürst es wurde, waren ganz viele, die sich plötzlich engagiert haben, die aufgestanden sind, die was gestaltet haben. Und die erste Sache, die allerwichtigste für Luther, und das ist heute das Thema, ist sola scriptura, allein die Schrift. Seine Erkenntnis während des Klosters war, dass er gesagt hat, hey, Konzile, also Treffen von Kirchenvertretern, die können sich irren. Auch der Papst kann sich irren. Menschen können sich irren. Die erste Erkenntnis war die Tradition, deine Gewohnheit, so wie Kirche ist. Das kann komplett falsch sein. Seine erste Erkenntnis war, hey, die Tradition, deine Gewohnheit und das, was du möchtest, zählt nicht. Wow! Sag das mal in so einer Gesellschaft wie heute. Zumindest Traditionen können die meisten noch zur Seite schieben, jedenfalls die, die nicht in der Kirche sind. Aber das, was du möchtest, das ist doch das Erste, was wichtig ist. Ich will etwas, und das muss mir gegeben werden in der Kirche. Und so ist es nun mal. Wir können sagen, hey, das ist schlecht oder nicht schlecht, aber die Zahlen sagen, dass wir eigentlich als Kirche wir können ja von Mission reden oder von Menschen, die wir erreichen wollen. Die Menschen, die erreicht werden wollen, würden eher von Kunden reden. Sie würden sich vielleicht nicht verkaufen, aber die würden sagen, das macht ja jeder Kunde. Was hast du mir denn zu bieten? Warum sollte ich denn wieder in die Kirche gehen? Was habe ich denn davon? Was bringt mir das? Es geht nicht darum, hey, was ist denn richtig? Was ist falsch? Naja, glaub du, was du glauben willst, ich glaube das, was ich glauben will. Ich will erstmal wissen, was bringt mir das? Das heißt, es hat sich komplett etwas verändert in dieser Gesellschaft, dass Menschen danach fragen, was bringt mir das? Und dann würde Luther heute sagen, ja, sola scriptura, da gibt's ganz viel, was es dir bringt. Aber kommen wir jetzt erstmal nicht zu dir, sondern gehen wir erstmal zur Schrift. Ach, ob das ein guter Deal wird, ne, zur Schrift zu gehen, da reinzugucken. Ne, wir haben ja dieses Jahr Dein Wille geschehe, das Motto unserer Freikirche. Und zu sagen, hey, dein Wille geschehe, war schon Thema der letzten Predigt, ist nicht ganz so einfach. Weil was passiert, wenn ich das jetzt aufschlage? Was könnte dieses Wort darüber sagen, wie Gemeinde ist? Und vielleicht könnte ja ich ein anderes Bild davon haben, wie Gemeinde sein sollte. Wie soll Kirche sein? Wie soll Gemeinde sein? Und Luther hat gesagt, ich guck da rein. Und er hat die erste Sache, die er gesagt hat, die Schrift sagt, in Epheser, das ist der zweite Text, in Epheser Kapitel 4, Vers 15 und 16. Das ist nur einer von vielen Texten, wo er sagt, immer wenn es um Gemeinde geht, und er hatte ja seine Kirche vor Augen, die er reformieren wollte, er hat gesagt, hey, meine Kirche, die macht das und das und das und eigentlich möchte es so und so und so aussehen. Ablasshandel weg. Und Gnade geben. Und da steht, Kirche sollte sein, eines seiner ersten Erkenntnissen für seine Veränderung. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus gestaltet der ganze Leib sein Wachstum, sodass er sich selbst aufbaut in der Liebe. Seine erste Erkenntnis in diesem Zusammenhang, wenn er sagt, ich konzentriere mich auf die Schrift und gucke, was die Schrift über Gemeinde sagt, ist, die Gemeinde wächst. Die Gemeinde wächst. Wir haben ja gerade die Fakten gelesen, ne? Sie wächst rapide. Von 80% auf 60. So weit sind wir schon. Selbst wenn man die ganzen Freikirchen dazu nimmt und die Orthodoxe, das sind insgesamt nur knapp 2-3% in der Bevölkerung, also alle anderen christlichen Sachen, das ist jetzt nicht ganz so die Welt. Sie ist extrem geschrumpft. Okay, wir könnten jetzt sagen, ja, wir Adventisten, wir fallen da raus aus dem Schema. Ein paar Zahlen für uns. Ne? Weil wir ja so doll wachsen. Und ich meine jetzt in Deutschland. Im Jahr 1990 hatten wir 35.599 Mitglieder. Kinder und Jugendliche, die nicht getauft sind, nicht mitgezählt. Also ca. 40.000. 42.000, wenn man sie mitzählt. Im Jahr 2015 34.811. Hey, nur 1.000 weniger. Wir haben das geringste Wachstum aller Kirchen. Tschakka, Sieg! Jetzt gucken wir, ich glaube nur der Statistik hat mir ein Mathelehrer gesagt, die ich selbst gefälscht habe. So, ne? So, warum haben wir denn so wenig Wachstum? So wenig Minuswachstum. Warum? Wir sind zwar geschrumpft, aber warum nur so wenig? Ja. Sind so viele Leute dazugekommen? Sind die dazugekommen, weil sie vorher nichts geglaubt haben? Oder sind das Adventisten, die aus anderen Ländern hergekommen sind? Letzteres ist der Fall. Circa 8.000 Leute kamen aus anderen Ländern. Der größte Teil aus der ehemaligen Sowjetunion. Zwischen 1990 und 2015. Minus diesen Anteil, der von anderen Ländern, der hierher gezogen sind, auch Kroaten und all so ein Kram. Ne? Ich bin aber hier geboren, mein Vater war der Schlimme. Ja. Jedenfalls, ohne die wären wir bei knapp 25.000. Guckt euch um, fragt mal die deutschen Gemeindemitglieder, schaut euch mal in den Adventgemeinden um. Ne? Ist sehr bunt geworden, oder? Sehr viele dazugekommen. Also wir wachsen in Deutschland nicht. Und dann sagt Luther und die Schrift sagt, hey, der Leib wächst. Und geht die ganzen Texte durch, ihr werdet keinen Text finden, nicht einen. Nicht einen, wo die Gemeinde beschrieben wird als Stagnation oder schrumpfend. Es wird zwar geschrieben, dass sie zwischendurch ausradiert wird, also zurechtgestutzt wird, verfolgt, durch Kriege dezimiert, aber nicht, dass, wenn es darum geht, ja, was ist denn das Wesen der Gemeinde, ne, dass sie von sich aus halt so biologisch alt wird und stirbt. Nee, da findet ihr nur die Bilder, dass sie wächst, wächst, wächst. Und dann gibt es ja ganz viele Leute, die die Lösung haben. Hey, warum wächst sie nicht? Und wir bleiben aber bei Luther. Ne? Wir bleiben aber bei Luther und würden sagen, was hätte er damals gesagt und was hilft uns das heute? Man könnte ja jetzt in die Traurigkeit der großen Mehrheit in diesem Land fallen, dass sie sagen, hey, wir glauben nicht an Gott, was macht ihr euch für Sorgen? Ist doch normal. Und wir könnten den gleichen Fehler machen und sagen, hey, Gott gibt's nicht. Könnte man machen. Also die Position, die Luther gesagt hat, die würde bedeuten, hey, du vergisst, dass Gott wirkt. Das wäre interessant gewesen. Luther guckt seine Kirche an und denkt, ey, das ist nicht, so sollte die Kirche nicht sein. Eigentlich müsste sie anders sein. Und er kommt nicht zu dem Gedanken, oh, Gott wirkt nicht, Gott ist nicht da und die Kirche macht nur schlimme Sachen und die Bevölkerung, die macht das hier nur, weil sie muss. Sondern er kommt dazu, hey, lern mal den Blick Gottes und das hat jetzt zwei Komponenten in sich. Luther hat dann zwei Resultate gehabt und hat gesagt, hey, ihr braucht zwei neue Perspektiven. Und die erste, die er nannte, ist, hey, erspart der Gemeinde nicht die schmerzhaften Abschiede von dem Alten. Luther hat der Gemeinde, seiner Gemeinde in Wittenberg zugemutet, hey Leute, ich werde euch keine Ersparnis, ich werde es euch nicht ersparen, von dem Alten Abschied zu nehmen, aber wir werden davon Abschied nehmen. Wir werden das Alte hinter uns lassen. Wir werden uns jetzt verändern. Leute, eigentlich wäre jetzt die Zeit der Wahl gewesen so und man hätte ihn abwählen können. Interessanterweise waren die Wittenberger voll auf seiner Seite. Die haben gesagt, okay, dann lassen wir das hinter uns. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die waren ähnlich wie wir, weil sie gefragt haben, was haben wir davon? Was bringt mir das? Also wir sagen immer so, ja, unsere Zeit ist so anders, postmodern. Wir haben Kunden und die fragen, was bringt uns das? Das haben die Menschen damals auch gefragt. Was bringt mir das denn, wenn ich das aufgebe und das nehme? Und Luther ganz einfach, naja, du könntest einfach selbst um Vergebung bitten und müsstest kein Geld mehr zahlen. Das ist mal das Argument gewesen. Vielleicht hat das nicht ganz so platt gesagt, aber auf den Punkt gebracht, hieß es das für die Menschen. Und damals, die in seiner Bevölkerung, wenn ihr jetzt mit uns im Juni nach Wittenberg fahrt zum Gemeindeausflug und Friedensau, dann ist Wittenberg eine schöne Stadt. Echt schön. Vor 500 Jahren sah ganz Deutschland etwas anders aus. Auch Hamburg. Da gab es noch nicht so schöne gepflasterte Wege. Da wurde man schnell dreckig. Die Hütten waren etwas sehr ärmlich und man wusste, wer im Adelstand war, blaues Blut hatte. Achso, wenn hier noch jemand blaues Blut hat und Frau ist, ne? Also nicht, dass ich jetzt oberflächlich wäre. Aber so haben die Menschen geguckt. Wer hat blaues Blut? Wer hat Geld? Danach orientiere ich mich oder umgekehrt. Ich habe so wenig und jetzt soll ich der Kirche auch noch was geben. Aber ich muss ja, damit ich gerettet werde. Und jetzt kommt Luther und sagt, nee, du musst nichts mehr geben. Wenn du willst, darfst du geben. Wenn du willst, kannst du hier mitmachen. Aber garantiert nicht, damit du gerettet wirst. Das sagt die Schrift. Und dann redet die Bibel von Wachstum in allen Richtungen. Es geht ja nicht nur um zahlenmäßiges Wachstum. Luther würde sagen, hey, lern das Erste, da hat er seine Gemeinde beigebracht, nimm Abschied von dem Alten. Wenn du das nicht machst, hat die Tradition für dich mehr zu sagen als das Wort Gottes. Wenn du das nicht machst, dann würde es bedeuten, dass du sagst, ich glaube gar nicht daran, dass Gott heute noch zu mir reden darf. Dass Gott mich verändern darf. Dass Gott zu mir sprechen darf. Weil dann bewahrst du das, was du willst. Und dann kommt er weiter und sagt, der zweite Aspekt ist, ich erspare auch der Gemeinde nicht das ordentliche Arbeiten für ihre Zukunft. Ja toll, jetzt soll ich auch noch selbst anpacken oder was? Luther hat gesagt, wenn ihr das wollt, wenn ihr wollt, dass ihr diese Freiheit erlebt, die die Bibel benennt, wenn ihr wollt, dass euer Glauben frei ausgelebt werden kann und ihr Gnade findet und diese anderen Sachen nicht machen müsst, dann müsst ihr dafür arbeiten. Dann müsst ihr euch zur Wehr setzen. Ja, sein zur Wehr setzen sah ja so aus, dass er dann erstmal entführt wurde, zu seinem Schutz, auf die Burg gebracht wurde. Und wisst ihr noch den Namen von ihm als Undercover-Theologe? Das fand ich cool. Sein Undercover-Name, ne? Junker, wer war das? Ach, immer die Leiter hier. Das ist hier nicht gut, hier so. Junker Jörg. Cool, ne? Nenn mich Trump. Nein, das wäre nicht gut. So nenn mich, keine Ahnung, Gandhi oder so. Nee, das heißt, hat ja jemand anders schon den Namen. Da ist Martin Luther und sagt, hey, ich werde euch Zeit geben, euch von dem Alten zu verabschieden. Aber ihr müsst es aufgreifen, wenn ihr eine Schrift lest, wenn ihr etwas erfassen wollt, euch nach dem Neuen auszustrecken. Ihr müsst dafür arbeiten. Ihr könnt nicht nur die Hände in den Schoß legen und es so sein lassen. Ihr könnt nicht einfach nur sagen, die Gemeinde, wie sie ist, ist gut so. Luther würde heute, wenn er die Zahlen beobachten würde, würde nicht sagen, oh, wie schlimm, dass alle nicht mehr in die Kirche rennen. Er würde es vielleicht wie Margot Kirsmann halten und sagen, geht doch einfach mal selbst wieder in die Kirche. Also nicht im Sinne von, oh, guck mal, wie schlimm, dass der Islam da kommt. Dann sagt, warum fangt ihr nicht an, wieder selbst zu glauben? Lebt doch euren Glauben. Und er würde sich fragen, hey, wenn ich die 40%, zurzeit sind es ja nur 33%, 33% irgendwas, die an nichts glauben. Luther wäre als erstes bei denen. Wisst ihr warum? Er würde sich gar nicht um die Katholiken und auch nicht um seine Nachfolger kümmern, um die Protestanten. Er war bei denen, die an nichts glauben, weil er sagt, hey, genau das sagt die Schrift. Sola Scriptura. Weil der dritte Aspekt, den er für sich da entdeckt hat, ist, eine Gemeinde, die nicht missionarisch ist, ist keine Gemeinde. Batschi, batschi. Ne? Eine Gemeinde, die nur ab und zu was Missionarisches macht, ist keine Gemeinde, sagt er. Die soll es vom Wesen sein. Es geht ihr nicht um sich selbst, sondern es geht um die, die sie nicht erreicht. Und da sagt er, hey, es gibt keinen Grund zu sagen, Entschuldigung dazu finden, warum etwas nicht funktioniert. Ja, er hat gesagt, oh, unser Gottesdienst, der ist nicht verständlich. Seine erste Änderung war, auf der Burg, ich übersetze jetzt die Bibel ins Deutsche. Und ich schreibe Lieder, die Leute verstehen. Die meisten deutschen Lieder in der ersten Gründerzeit der evangelischen Kirche, die dann nach ihm ja entstanden ist, waren Lieder von ihm. Weil er gesagt hat, die Leute sollen verstehen, in ihrer Sprache, das Wort Gottes. Und ihr habt diese Begriffe gesehen, das waren echt derbe Begriffe, die er benutzt hat. Er hat die Sprache genommen, die auf dem Markt gesprochen wurde und nicht im Kloster. Und die im Kloster haben sich darüber aufgeregt, wie er die Bibel übersetzt hat. Und es gab Riesenstreit darüber, dass man so in der Kirche nicht reden kann. Das gehört da nicht hin. Erinnert uns an nichts, oder? Also, wenn ich jetzt so reden würde, wie man das auf dem Kiez macht, dann, ne, voll geil. Alter, Digger, sagen die mir auf dem Fußballplatz immer, sage ich, ey, guck mich mal an. Aber Digger meinen die ja was anderes, ne, so wie Alter, hey, oder sowas, ne? Kapier ich hier in Hamburg immer noch nicht, Digger. So, weil ich höre immer Dicker. So, ne? Und er redet frei Schnauze. Hals, Maul, sagt er. Boah, Sascha hat das gesagt. Doch, hat er gesagt. Aber nicht um seinetwillen, nicht einfach nur, weil er dachte, ach, das ist die neue Methode, jetzt machen wir hier mal irgendwas ganz hektisch, sondern er hat gesagt, hey, nee, ich will, dass die das Wort verstehen und das Wort Gottes ist manchmal so direkt. Also er hat in der Schrift gefunden, dass die Worte, die Jesus verwendet waren, die gleichen waren. Er hat das nicht, das war nicht eine Sprache, die Jünger Jesu und Paulus benutzt haben, die geschnorkelt und abgegradet waren und die nirgendwo Macken hatten. Und wenn damals CNN gewesen wäre oder NTV und ARD, Tagesschau, die hätten wahrscheinlich gedacht, oh, jetzt hat er sich im Ton vergriffen. Das geht ja nicht, so eine Pressekonferenz. Das ist ja unmöglich. Kann man ja nicht machen. Ich meine jetzt, egal wen ihr vor Augen habt, nicht nur die letzte Woche. Ja? Also, in Deutschland muss man ja wirklich genau aufpassen, was man sagt. Political correctness. Und erst recht in der Kirche. Und er sagt, nein, ich möchte einfach, dass ihr nicht hört auf das, was ich sage, sondern versteht, was dort steht. Und so kommen wir zum zweiten Text. Und er sagt, hey, der Herzschlag, das begründet sich darin, sagt er, eine Gemeinde, die nicht die Gemeinde Gottes, die nicht missionarisch ist, ist nicht Gemeinde Gottes, weil er sagt in Lukas 19, in der Geschichte von Zachäus, endet er ja damit und sagt, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Man könnte auch sagen, zu suchen und zu finden, was verloren ist. Weil selig machen ist ja voll das Lutherwort. Da würde er sagen, hey, suchen und zu retten. Und retten kannst du ja nur, wenn du gefunden hast. Na, wenn jemand verschollen ist, erstmal musst du suchen. Der HSV-Typi ist weg. Und dann gehen die Taucher suchen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt. Jemand aus dem Vorstand vom HSV ist verloren gegangen, vermisst. Also sucht man. Noch hat man nicht gefunden. Aber das Ziel des Suchens ist, dass man findet. Und das Ziel von Jesus ist nicht nur, dass man findet, sondern er will dann retten. Also die Sehnsucht Gottes war Luthers große Erkenntnis, die damals die Riesenerkenntnis war, für uns ist sie vielleicht, ja, wissen wir, dass eigentlich jeder Mensch die Erfahrung machen soll, jeder von euch soll erfahren, dass Gott dein Vater ist, der dich liebt, der zu dir sagt, du bist wertvoll und der mit dir die Ewigkeit verbringen möchte. Und dann sagt er, deswegen wurde er Mensch und nur deswegen hat er sein Leben gegeben, damit du leben kannst. Und Luther sagt, wenn das der Mensch vergisst, dann vereinnahmt er Jesus. Und er vergleicht das mit den Leuten, die Jesus dann bei ihnen haben wollten. Also kommt Jesus nach Kapernaum und die sagen, bleib hier bei uns. Und dann sagt er, nee, ich bleib nicht bei euch, ich zieh weiter. Da sind noch mehr, die mich brauchen. Und oft, und so sagt dann Luther zu seiner Gemeinde, wenn ihr wollt, dass es nur um uns geht, dann werde ich weiterziehen. Harter Tobak für die protestantische Kirche damals. Harter Tobak aber auch für uns. Weil wir uns fragen müssen, wenn wir Reformation ernst meinen, wenn wir das ernst meinen, dann sind die Lehren für mich daraus, dass wir sagen, wir müssen hineinschauen, was die Schrift zu der Gemeinde sagt. Was ist die Gemeinde? Und es ist blödsinnig, einfach hektisch in Aktion zu verfallen und irgendwas zu machen. Aber es ist auch keine Entschuldigung, einfach in Resignation zu fallen und zu sagen, ja, das ist es und wir machen nichts. Der Mittelweg Luthers ist, dass er sagt, Leute, egal wie schwer es ist, wir müssen die Ärmel hochkrempeln und wir müssen arbeiten. Wir müssen es versuchen. Ich übersetze die Bibel und es geht weiter. Es wird nicht nur beim Übersetzen der Bibel bleiben und ihr werdet es in der Predigtreihe noch merken, es geht weiter. Und wenn es stehen bleibt, ist immer eine neue Kirche entstanden, weil andere weitergehen wollten. Und er sagt, hey, entweder ihr geht weiter oder ihr bleibt stehen. Aber die Hoffnung ist, dass er sagt, Leute, wenn ihr dieses Buch in die Hand nehmt, dann wird es euch überraschen. Weil Gott anders ist, als es euch viele erzählen. Viele können nicht an Gott glauben, weil sie meinen, dass Gott irgendwie wäre. Und genau das Ding hatte Luther auch, dass er sagte, Gott ist brutal. Und plötzlich erlebt er, wie liebevoll er ist, wie gut er es meint. Was er mit der Gemeinde vorhat, ist keine Last, keine Arbeitsaufgabe, sondern dass er sagt, hey, es geht eigentlich nur darum, dass es euch um mich geht. Ich wünsche uns, dass wir das Reformationsjahr mal darüber zum Nachdenken nehmen, was wir als Gemeinde, wer wir sind, was wir loslassen sollen und dass wir bereit werden, das Alte hinter uns zu lassen und die Arme hochkrempeln, in neue Wege zu gehen. Nicht nur Wege, die uns einfach belieben. Es gab genug Visionen von Menschen, auch im Alten Testament und im Neuen Testament, von Menschen, die irgendwas wollten. Und die Propheten hatten alle Hände damit voll zu tun, diese Bilder zu korrigieren und zu sagen, ja, das ist vielleicht dein Bild. Aber es hat nichts mit der Schrift zu tun. Der Fokus für Luther, die ersten zwei Punkte, Wachstum und Mission. Aber dabei blieb es nicht. Aber dazu dann in ein paar Wochen mehr. Amen.